Am 3. Januar 2009, um 18.15 Uhr, geschah etwas Gewaltiges. Der Übergang zu Bitcoin begann. Das fünfte Element des Tages war Erde. Aber es gab an dem Tag auch viel Wasser. Wie hängen Erde und Wasser zusammen? Erde absorbiert Wasser. Viele Investoren stiegen damals also ein. Ab 2035 beginnt jedoch die Zeit des Holzes. Holz wächst aus der Erde. Holz zerstört die Erde. Der Wert des Bitcoin wird also zerstört.
Bitcoin erreicht 15.000. Bitcoin ist jetzt bei 20.000 Dollar. Wahnsinn!
Bitcoin ist die gefragteste Währung der Welt. In den letzten 12 Monaten stieg der Wert durch Investoren um 1.500%.
2017 erreichte Bitcoin einen neuen Preisrekord. Ein Bitcoin war fast 20.000 US-Dollar wert. Und das nicht einmal 10 Jahre nach der Einführung der Kryptowährung. Wir filmen das hier gerade am 22. Mai, dem Jahrestag der ersten Verwendung von Bitcoin als Geld. Jemand zahlte 10.000 Bitcoin für etwas Pizza. Damals waren 10.000 Bitcoin etwa 20 Dollar wert oder was die Pizza eben kostete. 2018 waren 10.000 Bitcoin etwa 100 Millionen US-Dollar. Es sollte uns zu denken geben, dass der Wert in nur 8 Jahren von 20 Dollar auf 100 Millionen Dollar stieg. Es lag daran, dass es nützlich war und selten. Da immer mehr Menschen dieses seltene Gut, den Bitcoin, verwendeten, stieg der Preis weiter und weiter. Die frühen Nutzer bekamen Bitcoin nahezu umsonst und erlebten dann, wie der Wert der digitalen Währung und mit ihm ihr Vermögen wuchs. Hätte ich nicht meinen ersten Bitcoin gekauft, hätte ich wohl ein normales Leben wie alle anderen in Hongkong. Aufwachen, arbeiten, spät nach Hause kommen, jeden Tag. Meinen ersten Bitcoin kaufte ich mit 23. Da war ich noch Student. Ich hörte bei einer Diskussion in einem Online-Forum davon. Ich war sofort interessiert, also kaufte ich meinen ersten Bitcoin. Das Auto war ein Kindheitstraum. Jetzt habe ich mir diesen Traum erfüllt. Es ist das schnellste Auto der Stadt. Bitcoin ist die Revolution dieser Ära. Es gefällt den Leuten aus verschiedenen Gründen. Den Menschen in China gefällt die große Volatilität, dass der Preis stark nach oben oder unten geht. Damit kann man gut spekulieren. Für Investment, Handel, Spiele, für Gewinn und Verlust. Wer pragmatischer ist, sich mit Technik auskennt, dem gefällt Bitcoin Mining. Man erschafft Geld aus dem Nichts. Man nimmt einen Computer, schließt ihn an und schon verdient man echtes Geld. Mining ist der Grundpfeiler des Bitcoin. Computer, die an das Netzwerk angeschlossen sind, arbeiten um die Wette daran, komplexe mathematische Rätsel zu lösen, um jede einzelne Bitcoin-Transaktion zu verifizieren. Belohnt werden sie mit Bitcoin. Wenn man ein völlig dezentrales System ohne Rechtsrahmen betreiben will, muss man ein System entwickeln, dem die Leute vertrauen, damit sie es tatsächlich nutzen wollen, obwohl es niemand beaufsichtigt. Man muss ihnen Anreize geben, die Datenbank am Laufen zu halten. Die Entwickler des Bitcoin fanden eine Lösung dafür. Minern, die die Datenbank erfolgreich und korrekt aktualisieren, werden Wertmarken ausgestellt. Man verzeichnet also quasi selbst das Geld aus seinem Konto. Das System macht es aber immer schwerer, den Punkt zu erreichen, an dem eine neue Wertmarke entsteht.
In
2013 lebten meine Frau und ich in Venezuela, arbeiteten im Import und Export zwischen Hongkong und Venezuela. Venezuelas Wirtschaft fiel der Krise zum Opfer und wir verloren unsere Arbeit. Einer meiner Freunde begann mit dem Mining, also ließ ich es mir von ihm zeigen. Er lud mich zu sich ein, zeigte mir seinen Miner namens S4 und sagte, aktuell verdiene er damit etwa $10 am Tag. Ich sah meiner Frau in die Augen und sagte, in das Geschäft steigen wir ein. Nur an den Strom und ans Internet anschließen, schon verdient man $10 am Tag. Wir werden reich. Der Mindestlohn in Venezuela beträgt unter $6 im Monat. Eine durchschnittliche Familie kann sich kaum genug Essen leisten, um zu überleben. Strom hingegen ist günstig. Also sah Vaccano seine Chance im energieintensiven Bitcoin-Mining. Meine Frau und ich reisten nach Shenzhen. Hier ist der Technologiemarkt größer und man kann hier namhafte Mining-Maschinen kaufen. Wir kauften 3 Maschinen, packten sie in unser Gepäck und schmuggelten sie nach Venezuela. Wir dachten, wir würden Bitcoin-Milliardäre. Zu der Zeit gab es im Internet und auf YouTube noch keine Anleitungen für die Installation. Niemand, der es einem erklärte. Meine Frau und ich versuchten, die Maschinen zu installieren. Bei der ersten ging alles gut, sie funktionierte. Bei der zweiten lief es auch gut. Aber bei der dritten gab es eine Explosion. Mit einem Knall gingen $3000 den Bach runter. Das war ein Debakel. In unserer Stadt hatte es 38 Grad. Das machte die Hitze schwer zu kontrollieren. Sie piepsten wie verrückt, weil sie heiß liefen. Die paar Monate, in denen wir Mining betrieben, waren ein Albtraum. Wir schliefen kaum, stritten uns ständig. Ich gab ihr die Schuld, sie gab mir die Schuld. Ich hätte die Geschäftsidee gehabt, ich erwiderte, sie hätte mich unterstützt. Es ist absurd. Ich war am Verzweifeln, aber meine Frau sagte, keine Sorge, vertrauen wir der Technologie. Sie ist unsere Hoffnung, warten wir ab. Also warteten wir und nach 12, 13 Monaten Mining hatten wir die Investition wieder reingeholt. Wir machten $25 am Tag. Als wir das hochrechneten, $25 am Tag, 365 Tage im Jahr, dachten wir uns, doch, wir werden schnell reich. Dank Gott und dank der Blockchain, dank Bitcoin, geht es uns jetzt gut. Wir planen bald Nachwuchs zu bekommen. Bitcoin Mining wird absichtlich immer schwieriger. Je mehr Menschen Bitcoin nutzen und minen, desto mehr Energie und Rechenleistung muss zur Verifikation der Transaktionen aufgewendet werden. Bitcoin Mining wurde für Menschen wie Vaccano unrentabel, sodass er den Betrieb in Venezuela einstellte. Stattdessen tauchten weltweit großtechnische Betriebe auf, sogenannte Mining-Farmen. Mit der Zeit wurde die Ausführung des Bitcoin-Algorithmus immer schwieriger. Jetzt bräuchte man beinahe einen Supercomputer, um in 10 Minuten einen Bitcoin freizuschalten. Heutzutage handeln die meisten stattdessen auf Börsen. Diese Börsen sind integraler Bestandteil des Netzwerks geworden, denn wenn man sich keinen Supercomputer leisten kann, sind sie die einzige Möglichkeit, einfach ins Geschäft mit Kryptowährungen ein- und wieder auszusteigen. Eine Börse ist eine Online-Plattform mit Domainnamen und Webseite. Man kann dort also Bitcoin-Beträge zu jedem beliebigen Preis kaufen. Eine Software findet Verkäufer mit passenden Preisen. Wenn es passt, wird der Handel ausgeführt, ähnlich wie bei Aktien. Im Juni 2011 öffnete die erste Bitcoin-Börse in China, BTC China. Als ich 2013 mein Startup eröffnete, entschied ich mich für Bitcoin. Ich rief also bei BTC China an und fragte nach einer Partnerschaft. Ich wollte mit ihnen zusammenarbeiten, einen Teil meines Geldes investieren, CEO werden, Wagniskapital für die Firma erwirtschaften und sie erst zur größten Bitcoin-Börse Chinas machen und dann in ein weltweites Unternehmen verwandeln. Eine Bitcoin-Börse oder Handelsplattform in China zu eröffnen, fiel in eine Grauzone. Die Frage war, ob wir später eine Lizenz bekämen oder es einfach illegal würde. Anfang April erreichte Bitcoin einen neuen Höchststand. Ich sagte zu meinem Bruder, meine Güte, es steigt höher als je zuvor. $26 und kein Ende in Sicht. Es war eine Welle der Begeisterung. Im November und Dezember 2013 waren wir alle wie verrückt. Unser Handelsvolumen überstieg zu der Zeit das von Mt. Gox. Also wurden wir zur größten Bitcoin-Börse der Welt.
Die virtuellen Internetwährungen, auch Bitcoin genannt, erobern langsam den Mainstream. Was ist Bitcoin? Wo kommt es her? Wofür kann man es nutzen? In unserer heutigen Sendung gehen wir der rätselhaften Währung auf den Grund.
Die Medien begannen darüber zu berichten. Auch das Staatsfernsehen hatte ab Mai Sendungen zum Thema Bitcoin. Die internationale Presse wurde also aufmerksam. Bitcoin als Kryptowährung, also Währung des Internets, rückte mehr und mehr ins Rampenlicht. Alle wollten es in die Finger bekommen. Wir wurden mit Anmeldungen neuer Nutzer und ihren Einzahlungen und Abhebungen überschwemmt. Es war verrückt. Wir warben neue Leute an, die Stimmung war gut. Alle freuten sich, dass der Bitcoin-Kurs stieg. Bitcoin verzehnfachte seinen Wert sogar. Das war sehr aufregend. Die Bitcoin-Community hat sich stark verändert. 2011 waren die meisten technologieaffin oder libertär eingestellt. Das waren die zwei Welten, die sich mit Bitcoin befassten. 2013 und 2014 stiegen Leute aus der Finanzbranche ein und sagten, es wäre aus finanzieller Sicht interessant. In den letzten Jahrtausenden gab es alle paar Jahrhunderte große Veränderungen, wie unter Menschen und in Gesellschaften gehandelt wird, welche Währungen sie benutzen. An diesen Wendepunkten entstehen Vermögen oder sie werden zerstört. Direkt am ersten Tag nach meinem Studium beantragte Lehman Brothers Insolvenz. Das war schon ein Schock. Ich hatte 2006 in New York und 2007 in Hongkong Praktika gemacht, auf dem Höhepunkt des Bullenmarkts. In Sachen Bezahlung die besten Jahre für die Finanzbranche. Ein Jahr später steigt man dann während der schlimmsten Finanzkrise seit der Weltwirtschaftskrise ins Geschäft ein. Wir stiegen alle ein, um in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. Als sich die Aussichten dann änderten, überlegte jeder in der Branche, was er nach dem vorzeitigen Ende seiner Karriere mit seinen sehr spezifischen Fähigkeiten sonst tun könnte. Ich hatte in einem Artikel auf Zero Hedge von Bitcoin erfahren, als er im April auf $250 schoss. Ich forschte nach und fand Satoshi Nakamotos White Paper. Ich las es und war sofort fasziniert, was Bitcoin war und noch werden könnte. Also forschte ich weiter.
Der Wert hat sich millionenfach erhöht.
Zum Glück drehten die Märkte in China im Oktober 2013 völlig durch. Die Prämien, um Bitcoin auf chinesischen Plattformen mit chinesischen Yuan zu kaufen, lagen bei 20-40%. Ich kaufte mit all meinen Dollar Bitcoin, schickte sie an Plattformen in China, verkaufte sie also 20-40% über dem Preis außerhalb Chinas, fuhr mit dem Bus nach Shenzhen und schaffte tagelang jedes Mal die tägliche Höchstmenge an Yuan aus dem Land. Man kann nicht viel Geld aus China entfernen, nur 20.000 Yuan am Tag. Manchmal nahm ich Freunde mit, wir aßen zu Mittag und fuhren dann mit dem Bargeld nach Hause. Ich beschloss also, mein Glück in dieser Branche zu versuchen. Handel ist großartig, aber damit ein Auskommen zu erwirtschaften, wenn man sein eigenes Geld verwendet, ist sehr schwer. Also dachte ich nach, was ich tun könnte, ohne Marktentwicklungen vorherzusehen oder auf das richtige Pferd setzen zu müssen. Ich entschied mich, eine eigene Plattform für die Kryptowährungsindustrie zu starten. So entstand BitMEX. Ziel war es, die größte Börse der Welt zu werden. Als Börsenmakler der Krypto-Community beitraten, kamen mit ihnen auch die Werkzeuge der Finanzwelt, was die Infrastruktur des Reichs der Kryptowährungen erweiterte. Anfangs hatte die Bitcoin-Community keine Preisgrafen und technischen Handelsanalysen. Das kam alles aus dem Finanzsektor. Auch die Sprache aus der normalen Finanzbranche unterwanderte die Krypto-Community um 2015. Plötzlich machten alle Fibonacci-Grafen und Candlestick-Muster, genau wie die Makler an der Börse. Der Hype von 2013 war letztlich eine Blase. Der Preis des Bitcoin stabilisierte sich. Die Marktkapazität, der Gesamtwert aller Bitcoin im Umlauf, überschritt jedoch die magische Grenze von $1 Milliarde. Ein Anzeichen dafür, dass der Bitcoin kurz vor dem Sprung in den Mainstream stand. Wir wussten von Anfang an, dass es nicht um den Preis eines Bitcoin ging, sondern den Wert aller Bitcoin am Markt. Der Wert konnte in die Milliarden steigen. Jahre später und mit Gold als Vergleichsobjekt erwarte ich eher, dass es nicht Milliarden, sondern Billionen sein werden. Alle Bitcoin zusammen werden Billionen wert sein. Bitcoin basiert auf quelloffenem Code. Jeder kann ihn herunterladen, verändern und seine eigene Kryptowährung erschaffen.
Feathercoin ist die nächste Generation der digitalen Internetwährungen. Dogecoin, die revolutionäre digitale Währung. Litecoin ist eine Peer-to-Peer-Kryptowährung, die 2011 als Alternative zu Bitcoin entstand.
Andere Kryptowährungen betraten die Bühne, auch Alternative Coins oder Altcoins genannt. Bitcoin überstrahlt sie jedoch alle nach wie vor. Bei Kryptowährungen bestimmen nicht Regierungen und Länder die Preise. Die Nachfrage der Leute, die kaufen oder verkaufen wollen, verändert den Preis. Eine Kryptowährung gehört keinem Land, sie gehört allen. Das ist das Hauptaugenmerk bei Kryptowährungen. Bitcoin wurde 2009 entwickelt und anfangs gab es beim Preis kaum Bewegung. Seit 2011 stieg der Preis von Bitcoin dann langsam an. Erst 2017 schoss er dann plötzlich rasant in die Höhe.
Wir haben 15.000 Bitcoin. Nächster Halt, der Mond.
Nachdem die Explosion des Bitcoin-Preises gestern Milliardäre geschaffen hat, wird heute ungläubig gefeiert.
Der Dezember 2017 war spannend, da vor Weihnachten viel Wirbel um Bitcoin und Kryptowährungen insgesamt gemacht wurde. Manche in meinem Umfeld investierten am Weihnachtstisch in Kryptowährungen, da sie erfahren hatten, was gerade passierte. Das trieb den Preis weiter in die Höhe. Mit dem Preis von Bitcoin vervielfachte sich 2017 die mediale Aufmerksamkeit und die Nachfrage. Mit den Geldströmen brach eine neue Ära im Reich der Kryptowährungen an. Es begann ein neuer Goldrausch.
Ein Händler namens Brennan aus San Francisco war ein Meister seines Handwerks. Der Goldrausch machte ihn zum reichsten Mann Kaliforniens. Sam Brennan schürfte jedoch nie nach Gold.
Er verbreitete in der Stadt, im American River gäbe es Gold. Er hatte nie vor, selbst zu schürfen. Er verkaufte Schaufeln. Als erster Schaufelverkäufer bekam er mehr Gold als die Schürfer.
Das sind die neuen Vierergehäuse fürs Mining. Bei diesem Goldrausch gab es ein Wettrennen darum, GPU-Mining-Systeme zu bauen und mit Mining Geld zu verdienen. Das sind die Gehäuse mit Lüfter. Andere hingegen verkauften den Minern die Geräte, die sie brauchten, um Mining zu betreiben. Sie versuchten also als Versorger Gewinn mit dem Goldrausch zu machen. Das sind Mining Rigs. Hier sind die Netzteile. Grundlegende Teile wurden teils 50% teurer, Grafikkarten bis zu 70%. Das war ein großer Sprung. Das war zwischen Oktober und Dezember. Der Höhepunkt war Ende November und Anfang Dezember. Wir bauten ohne nachzufragen hier drei Systeme, dort zwei Systeme. Wir nahmen als Erste am Goldrausch teil, indem wir die Systeme bauten. Alle arbeiteten nonstop, morgens bis abends. Ein Team beschaffte die Teile, am Nachmittag prüften wir die Konfiguration und dann sahen wir zu, pünktlich zu liefern. Wir waren von Juni bis Januar beschäftigt. Es war stressig, Teilebeschaffung und Zusammenbau zu koordinieren. Viele bestellten vor, zahlten $100.000 Kaution für Vorbestellungen. Unser Umsatz wuchs in diesen 6 Monaten um 1,2 bis 1,5 Millionen Dollar. Kryptowährungen fanden mehr und mehr Anhänger. Von Minern in Asien bis hin zu Künstlern in Europa. Es entstand eine physische Infrastruktur für Kryptowährungen. Einige Pioniere investierten ihre anfänglichen Gewinne, um den Kryptoraum zugänglicher zu machen. Wir sind hier in Wan Chai in Hongkong. Das hier ist ein sehr altes Gebäude. Hier befindet sich jedoch ein Handelszentrum für Bitcoin. Das hier ist der Haupteingang des Zentrums. Dort an der Wand ist das White Paper, das der Blockchain und Bitcoin zugrunde liegt. Wir wollten es an der Wand haben, damit den Leuten klar wird, dass sie bereits in der Kryptowelt angekommen sind. Hier sind drei Geldautomaten, Kryptogeldautomaten. Wir handeln drei verschiedene Coins. Zunächst Ethereum, als zweites Bitcoin und zuletzt Bitcoin Cash. An diesen Maschinen kann man jederzeit in Hongkong Dollar nutzen, um Ethereum, Bitcoin oder Bitcoin Cash zu kaufen. Sofortiger Wechsel von traditioneller in Kryptowährung. Wir haben auch eine Zwei-Wege-Wechselmaschine. Man kann hier Kryptowährung kaufen oder an uns verkaufen und hier Bargeld abheben. Wir halten unseren QR-Code hier hin. Die Wallet wurde erkannt. Das ist Ihre Adresse. Jetzt muss ich Geld einzahlen. Und hier ist die Rechnung für unseren Kauf von Bitcoin im Wert von 500 Hongkong-Dollar. In Korea sind die Gebühren für Kryptowährungen sehr hoch. Im Dezember 2017 und Januar 2018 erkannte man dort, dass man nach Hongkong fliegen, dort für Bargeld die Coins kaufen, sie zurückschicken und damit gewaltigen Gewinn machen konnte. In Korea werden 40% auf den internationalen Preis aufgeschlagen. Wer mit 80.000 Hongkong-Dollar hierher kommt, macht jedes Mal 15.000 bis 20.000 Gewinn. In Hongkong kann man an Geldautomaten bis zu 15.000 US-Dollar in Kryptowährungen wechseln, ohne sich auszuweisen. Manche sind richtig forsch. Sie versuchen es auch zweimal am Tag. Jeden Morgen stehen draußen 20 bis 30 Leute Schlange. Sie warten 4 bis 5 Stunden, um ihre Kryptowährungen zu kaufen. Etwa um Mittag herum müssen wir die Maschinen jeden Tag abschalten, da die Leute aus Korea schon alle verfügbaren Coins gekauft haben. Es ist wie damals beim Goldrausch. Die Leute sehen ihre Chance und schlagen zu. Es ist ein Kryptowährungsökosystem entstanden. Doch in einer derart unsteten Umgebung werden Vermögen sowohl gemacht als auch verloren. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sind Bitcoin in vielen Ländern immer noch verboten oder werden nicht angenommen. Dort drohen Anzeigen. Satoshi Nakamoto ist anonym geblieben. Wohl aus Angst, die CIA oder die NSA würden Druck ausüben und eine Verhaftung erwirken, um ein Exempel zu statuieren. Darum die Anonymität. Für Manager in der Branche war die Sicherheit ein Problem. Eine Börse in Korea wurde erst vor ein paar Tagen gehackt. Auch in Japan wurden 2018 mehrere Börsen gehackt. Die Branche ist knallhart. Ich bin raus, ich habe meine Firma verkauft. Ich arbeite nicht mehr an der Börse, kann endlich wieder gut schlafen. Vielen Managern und CEOs bereiten ihre Börsen aber schlaflose Nächte. Vor ein paar Jahren wurde bekannt, dass ein Hacker meiner Familie drohte, er würde meine Mutter vergiften und schreckliche Dinge tun, wenn ich ihm nicht $10.000 in Bitcoin zahlte. Ich zahle natürlich nicht irgendeinem anonymen Erpresser im Internet $10.000 in Bitcoin. Warum sollte er aufhören, wenn ich einmal bezahle? Stattdessen setzte ich damals $10.000 in Bitcoin als Kopfgeld aus. 2018 waren das dann etwa $350.000, die als Belohnung für Informationen ausgeschrieben waren, die zur Verhaftung und Verurteilung des Erpressers, der meine Familie bedrohte, führen würden. Vieles kann im Reich der Kryptowährungen schiefgehen. Es ist verwirrend, undurchsichtig und es gibt keine Aufsichtsbehörden. Es ist verdammt nochmal ernst. Halleluja! Der Leiter einer britischen Kryptobörse wurde in Kiew entführt. Eilmeldung, Tether-Hack. Wer hätte es gedacht? Tether wurde gehackt und hat 30 Millionen Dollar verloren. Ich erzähle euch jetzt, wie ich 100.000 Dollar in Kryptowährung verloren habe. Einen Narren kann man auf viele Arten von seinem Geld trennen. Nummer eins, Gier. Viele kennen wohl jemanden, einen Bekannten oder einen Freund, der viel Geld mit Kryptowährungen verdient hat. Und sie denken sich dann, so kann ich mir dieses und jenes kaufen, bald auch ein Haus und dann höre ich vielleicht zu arbeiten auf. Es gibt Menschen, die diese Gier und den Unwillen, tatsächlich etwas zustande zu bringen, ausnutzen. Sicherheit ist vielschichtig. Man hat seine Wallet, auf die man aufpassen muss. Meine Bitcoin sind auf meinem Computer. Meinen Zugangsschlüssel habe nur ich. Es wurde schnell klar, dass es riskant wäre, all diese Angriffspunkte am gleichen Ort zu haben. Also ging man zu Börsen. Sie dachten, sie würden ihre Coins dort lagern und die Börse wäre sicher. Manche Börsen waren sicher. Andere aber nicht. Es ist also auch ein Angriffspunkt.
Kryptowährungen in der Krise. Eine der größten Börsen Japans verliert bei einem Hackerangriff eine halbe Milliarde Dollar.
500 Millionen Dollar wurden aus der Tokyota Kryptobörse Coincheck gestohlen.
Der größte Hacking-Diebstahl digitalen Geldes. Mehr als 500 Millionen Dollar in der Kryptowährung NEM sind verschwunden. Gestohlen aus der japanischen Börse Coincheck. Asiens führende Kryptowährungsbörse Coincheck gibt an, dass 500 Millionen Dollar in NEM-Coin gestohlen wurden.
Coincheck hat 1,7 Millionen Nutzer, von denen 260.000 Opfer des Hacks wurden. Der Gesamtverlust betrug etwa 500 Millionen Dollar, wohl die größte Schadenssumme, die für Verbraucher in Japan je entstanden war. Und wohl auch die größte Opferzahl eines Diebstahls der japanischen Geschichte. Das macht den Fall so einzigartig.
Warum ist Coincheck die beste Handelsplattform, Bruder? Meine Güte, das solltest du nicht fragen müssen. Verrat es mir, warum ist Coincheck für Bitcoin am besten?
Ab Dezember 2017 nutzte Coincheck einen lustigen Fernsehwerbespot mit einem ziemlich bekannten und beliebten japanischen Comedian. Das hatte zur Folge, dass Coincheck in den folgenden zwei Monaten viele neue Nutzer dazu gewann. Viele der Opfer des Hackerangriffs auf Coincheck hatten investiert, ohne den Unterschied zwischen Bitcoin und Dollar wirklich zu verstehen. Viele arbeiteten in Teilzeit. Leute mit geringem Einkommen, die sich das Geld bei ihren Eltern oder anderswo geliehen hatten, um es als Kapital zu investieren. Diese Leute sind immer noch verschuldet, aber ihre Investition hat ihren Wert verloren.
Was erwartet Ihre Kunden im schlimmsten Fall?
Im schlimmsten Fall ist Ihr gesamtes Anlagevermögen verloren und wir können Ihre Einzahlungen nicht zurückerstatten.
Könnten Sie alles verlieren?
Nicht jeder hatte Mitleid mit den Opfern des Hackerangriffs. Es gab viele feindselige Kommentare gegen die Opfer des Hacks. Also blieben sie still, um nicht von denen angefeindet zu werden, die kein Mitleid hatten. Coincheck entschädigte die meisten seiner Kunden in Yen. Die gestohlene Kryptowährung ließ sich nicht zurückholen. Blockchain-Transaktionen sind endgültig. Es gibt jedes Jahr Angriffe auf Dutzende kleinere Börsen. Hier 30 Millionen Dollar, dort 40 Millionen Dollar. Kleine Beträge, aber aufsummiert ergeben sie gewaltige 1,6 Milliarden Dollar. Wir werden wohl noch mehr solcher Hacks erleben, da Krypto ein großes Ziel geworden ist. Die Marktkapazität von Bitcoin betrug 2018 120 Milliarden Dollar. Sicherheit ist wichtiger denn je. Während Kryptowährungen vielerorts in rechtlichen Grauzonen liegen, gibt es in Japan seit 2017 einen gesetzlichen Rahmen zur Durchsetzung von branchenweiten Standards zum Schutz der Investoren. Aus Sicherheitsgründen brauchen wir diese Zugangskarte. Das ist der Handelsraum. Dieser Ton macht uns glücklich. Er bedeutet, dass gerade ein Kunde kauft oder verkauft. Eine Gelegenheit für uns, Geld zu verdienen. Der Ton macht uns glücklich. Wir wollen, dass es noch mehr klingelt. Alle Kryptowährungen werden als Daten im Internet verwaltet. Das Internet ist gefährlich. Es gibt Angriffe, bei denen Geld gestohlen wird. Mit diesem Raum schützen wir uns gegen Internetangriffe. Er ist komplett offline. Darum kann man online kein Geld stehlen. Ach ja, ich kann den Raum auch nicht betreten. Nur der Systemverwalter kann hier rein. Das ist der Sicherheitsraum, in dem wir offline das Kundenvermögen verwalten. Wir verwenden USB-Laufwerke. Wir haben hier 4 oder 5 USB-Laufwerke. Jedes kleine Laufwerk enthält Kundenvermögen im Wert von etwa 5 Millionen US-Dollar. Sie sind klein, aber der Wert ist groß. Das ist das Banking der Zukunft. Das Aufregende an Kryptowährungen ist für mich das technologische Design, durch das sie über dem Gesetz stehen. Ein Mathematikproblem kann man nicht mit Gewalt lösen, und Kryptowährungen basieren auf Mathematik. Politiker können alle Arten von Gesetzen erlassen, aber sie können sie nur aufhalten, indem sie das Internet weltweit abschalten und abgeschaltet lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Politiker das auch nur versuchen würden. Das Reich der Kryptowährungen betritt man auf eigene Gefahr. Man ist umgeben von Liberalisten, Softwareentwicklern, Hackern, Cyberkriminellen, Unternehmern, Träumern. Und alle schauen sie in die Zukunft.
Während der Finanzkrise war ich Studentin und wusste nicht, was geschah. Ein Jahr später erkannte ich, dass es viele meiner Verwandten betroffen und einige Bekannte ruiniert hatte. Man sagt oft, unsere Generation, die Millennials, hätten den Zug verpasst. Dass wir zu spät dran wären für Grundbesitz, dass wir wegen dem technologischen Fortschritt zu spät dran wären, um Firmen zu gründen. Wenn unsere Eltern Reichtum, Sicherheit und Unabhängigkeit durch Grundbesitz hatten, was sollen wir tun? Als ich klein war, sagte meine Mutter, ich sollte studieren, damit ich reich werde. Das war vielleicht bei meinen Großeltern so, nicht bei mir. Heute hat jeder einen Abschluss. Diese große Chance haben wir verpasst. Die Welt hat sich verändert. Kryptowährungen füllen diese Lücke jetzt ein wenig. Ich bin seit 7 Jahren Unternehmerin. Das ist meine zweite Firma. Ursprünglich wollten wir eine Multilabel-Boutique für coole, neuartige Produkte gründen, weil es in Singapur keine Orte für Shopping-Erlebnisse gab, wo die Kunden nicht nur einkauften, sondern auch noch Spaß hatten. Daher die Kickertische, Spielautomaten und anderen Spielmöglichkeiten im Laden. Dieses Jahr machen wir mehr mit Kryptowährungen und bauen unsere Läden um, um mehr Produkte mit Kryptobezug zu verkaufen. Wir sind im Einzelhandel, also wissen wir, welche Coins gerade angesagt sind. Und wir verstehen, dass Kryptowährungen nicht nur ein finanzielles Produkt, sondern auch Popkultur sind. Wir haben viele Artikel für Interessierte, die verstehen wollen, was es mit Kryptowährungen auf sich hat. Das Buch hier richtet sich zum Beispiel an jene, die Kryptowährungen nicht kennen und mehr darüber erfahren wollen. Wir haben Socken für modebewusste Kunden, die die Coins zu einem Teil ihrer Identität machen wollen. Hier stehen einige Fakten für diejenigen, die gar nichts über Kryptowährungen wissen und die Begriffe nicht verstehen. Ich zeige es Ihnen. Das erste FUD steht für Fear, Uncertainty, Doubt. Verbreite keine FUD heißt also, hör auf, Lügen über meine Coins zu verbreiten und damit einen Einbruch oder Crash zu provozieren. Das nächste wäre OCD, Obsessive Cryptocurrency Disorder, wie zum Beispiel bei mir. Das letzte ist mein Lieblingswort, Wrecked. R-E-K-T, von Englisch Wrecked. Kaputt. Ich bin wrecked, weil es meinen Coins so schlecht geht. Das ist unser Marktplatz. Wir verkaufen hier etwa 60.000 Produkte, seit Januar 2018 nur noch gegen Kryptowährungen, kein Bargeld mehr. Wir nehmen 7 Coins. Der erste ist MegaX, unser eigener. Als wir MegaX entwickelten, wollten wir etwas erschaffen, mit dem Kleinunternehmer kostenlos Transaktionen durchführen konnten. Das braucht man, wenn das Geschäft wachsen soll. Wir verkaufen auch Dinge wie Zitroneneistee. Der kostet $3 pro Becher. Wer mit PayPal zahlt, spart 50 Cent. Nutzt man aber MegaX, ist es umsonst. Das ist unsere Vision für MegaX. Wir finanzierten das mit einer ICO.
ICO steht für Initial Coin Offering, eine revolutionäre Form des Crowdfundings in der Welt der Kryptowährungen. Man skizziert einen Geschäftsplan in einem White Paper, das Verkaufsargument an die breite Masse. Dann gibt man Wertmarken aus, meistens in begrenzten Mengen. Man gibt einen Zeitrahmen vor, in dem Unterstützer diese Wertmarken kaufen können. Der Erlös finanziert das Projekt. Diese Token sollen zu Coins werden. Am Ende sollen diese Coins zur nächsten großen Kryptowährung werden. Nächster Halt, der Mond.
Viele Firmen, große wie kleine, veranstalten ICOs oder überlegen, in die Blockchain einzusteigen. Von Lebensmitteln über Kleidung bis zu Banken und Versicherungen. Die Blockchain-Technologie ist unglaublich mächtig. Wenn mehr Leute versuchen, sie in ihre Geschäfte zu integrieren, wird das vieles zum Besseren verändern.
Initial Coin Offerings animierten die Krypto-Community, über Bitcoin hinauszudenken und die zugrunde liegende Technologie, die Blockchain, für andere Projekte zu nutzen. Wenn Währungen digitalisiert werden können, gilt das auch für andere Werte. Vieles lässt sich digitalisieren. Was kommt nach Bitcoin? Bitcoin ist eben nur digitale Währung. Kann man Gold digitalisieren? Geht es auch bei Rohöl, Silber, Aktien,
Kunstwerken, geistigem Eigentum. Wenn man darüber nachdenkt, stellt sich einem die Frage, können wir etwas tun? Es hieß bei uns noch nicht Blockchain, wir sagten Bitcoin 2.0. Wir trafen uns offline, überall in China. Peking, Shanghai, Hangzhou. Wir nannten es Bitcoin 2.0-Treffen. Vitalik war in China bei einem der Treffen dabei. Vitalik Buterin war ein aufsteigender Stern am Kryptohimmel. 2014 entwarf das junge Talent mit russisch-kanadischen Wurzeln das White Paper seines Projekts namens Ethereum. Die andere Seite von Bitcoin, die Blockchain, erfuhr in den ersten Jahren wenig Aufmerksamkeit, wird aber immer interessanter. Also gibt es eine Reihe neuer Anwendungen für Bitcoin, nicht als Geld, sondern als Konsensmechanismus für verteilte Systeme. Alle dachten, noch ein Altcoin. Ich dachte lange Zeit nicht, dass es so wichtig wie Bitcoin würde. Dann las ich seinen Blog, sah sein Team und war von der reichhaltigen Aufstellung beeindruckt. Da wusste ich, das ist etwas anderes. Ende 2013, Sie waren da 18, 19, wie alt waren Sie? Ich erschuf Ethereum mit 19. Sie erschufen also mit 19 das aufregendste Projekt der Branche, seit Satoshi Nakamoto, Identität unbekannt, Bitcoin erschuf. Ich steckte viel Geld in die ICO. Diesmal steckte ich mein eigenes Geld hinein, weil ich dran glaube.